Ja, herzlich willkommen heute zur Predigt. Als ich über das Thema nachgedacht habe, da habe ich gedacht, oh, kannst du so eine Geschichte hier überhaupt erzählen in Halle? Das sind alles hier so Bibelprofis und dann kommst du mit so einer barmherzigen Samariternummer an. Die Geschichte kennt doch jeder. Gibt es jemanden hier in diesem Raum, der die Geschichte vom barmherzigen Samariter nicht kennt? Das habe ich mir gedacht. Nur Profis hier, Bibelkenner, vielleicht ist diese Geschichte nicht unbedingt das High-End. Ich kenne, glaube ich, fast jedes Kind. Ja, aber ich habe gedacht, es ist nicht nur eine Geschichte. Es ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist immer lebendig. Und es spricht zu unserem Herzen. Und ich möchte euch bitten, einfach euer Herz heute zu öffnen und nicht an den Nachbarn zu denken oder an den Bruder oder Schwester, der das jetzt mal endlich mal hören sollte, sondern fragt euch, was will mir Gott heute sagen? Lasst euch überraschen von Gottes Wort. Denn häufig ist nicht das Problem das, was wir wissen, weil wir wissen so viel. Wir haben so viel in unserem Kopf. Wir haben doch mehr Probleme, das, was wir wissen, auch umzusetzen. Ganz praktisch, wenn man sein Gewicht reduziert und nach dem Urlaub jetzt, dann denke ich, oh, die Waage zeigt irgendwas Falsches an. Und da weiß man ja eigentlich ganz genau, was man machen muss. Man muss gesunde Dinge essen, keine Süßigkeiten und möglichst Wasser nur trinken und so weiter und so fort. Wissen tun wir das. Und wir wissen genau, dass vielleicht 3 Stunden Facebook oder was weiß ich, Netflix-Serie unserem geistlichen und körperlichen Leben nicht so gut tut. Aber das umzusetzen, das ist, glaube ich, eher das Problem. Und deswegen soll es heute nicht nur um Wissen gehen, sondern auch um das Tun. Und es war mal ein Prediger, der hat 6 Gottesdienste hintereinander über das Thema Liebe gesprochen. Und kurz vor dem 7. Gottesdienst kam jemand: Bruder, ich ahne, du wirst heute doch nicht etwa wieder über Liebe sprechen. Ist nicht mal irgendwie mal ein anderes Thema dran? Worauf der Prediger sagte: Ich werde so lange über Liebe predigen, bis ich sehe, dass ihr es verstanden habt. Also es in eurem Leben umsetzt. Ich möchte noch einmal beten und dann wollen wir mal in die Geschichte einsteigen. Vater, ich danke dir für dein Wort und dein Wort ist lebendig und es möchte uns begegnen. Es möchte uns ermutigen, es möchte uns aufbauen, korrigieren. Herr, es möchte auch die Beziehung zu dir stärken und ich bitte dich, öffne unsere Herzen und schenk mir die richtigen Worte. Ich möchte diesen Gottesdienst ganz besonders unter deinen Segen stellen. Amen. Okay, steigen wir in die Geschichte ein. Zuerst wollen wir in das Umfeld mal reinschauen. Die Geschichte ist im Lukas 10, vielen Dank, in die 3 Sprachen, wo wir schon die Geschichte gehört haben. Und Lukas 10 fängt ja nicht an mit dem Gleichnis, sondern es fängt an damit, dass es eine Reklameveranstaltung gibt für Jesus. Jesus schickt seine 70 Jünger vor ihm her. Man würde sagen, wie von einer Veranstaltung, Flickflack oder was auch immer. Es werden Plakate dran gemacht. Demnächst hier Jesus Christus. Aber er gibt ihnen keine Plakate mit, weil das gab es damals noch nicht, sondern er hat gesagt: Hey, ich habe einen Auftrag für euch. Wir lesen das in den Versen 1 und 9. Danach bestimmte der Herr weitere 70 Boten und sandte sie zu 2 aus. Sie sollten vor ihm her in alle Städte und Ortschaften gehen, durch die er kommen würde. Also Reklame für Jesus. Und er gibt ihnen einen Auftrag: Heilt die Kranken in der Stadt und sagt den Leuten, Gott richtet jetzt seine Herrschaft bei euch auf. Also die hatten so eine Reklamemöglichkeit. Die haben gesehen, wo sind Kranke, haben für sie gebetet, sie wurden geheilt und die haben die gute Botschaft gesagt. Jesus kommt und etwas Neues in euer Leben hineinbringen. Und ich finde es gut, Alfred, dass du sagtest, Gott schickt nie die Menschen alleine los. Selbst die Erde hat er als Teamwork gemacht. Gott schickt sie zu zweit als Team zu diesem Auftrag. Und ich finde es gut. So fängt der Lukas 10 an. Und alle kommen total frustriert wieder. Nein, die sind total begeistert und haben gesagt, boah, was war das für eine coole Zeit. Ich bin begeistert von dem, was Gott getan hat. Wir lesen in den Versen 17 und 20, die 70 kamen zurück und berichteten voller Freude, Herr, sogar die bösen Geister gehorchten uns, wenn wir uns auf deinen Namen berufen haben. Also, völlige Begeisterung. Ey, diese Kampagne hat hundertprozentig geklappt. Selbst böse Geister konnten wir austreiben. Gott, da ist wirklich was passiert. Leute haben gesehen, dass da was passiert. In deinem Namen, Jesus. Und Jesus sagt, aber nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die bösen Geister gehorchen. Freut euch lieber darüber, dass eure Namen bei Gott aufgeschrieben sind. Also, er sagt hier, hey, das Wichtigste ist, dass du bei Gottes Einladungsliste im Himmel draufstehst, dass du dazugehörst. Also, wenn du irgendwann im Himmel ankommst, dann wird nachgeschaut, Alfred, alles klar, ist hier vermerkt, darf rein. Ich weiß nicht, steht euer Name mit in dem Buch Gottes? Habt ihr eine persönliche Einladung von Gott angenommen? Ist Gott euer Herr? Weil wir können uns diese ganze Predigt, all diesen frommen Kram, können wir uns schenken, tolle Erlebnisse, wenn wir uns nicht bewusst sind, dass unser Himmelsbuch auch unseren Namen enthält. Das Wichtigste auf dieser Erde ist, dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Dass du Jesus die Herrschaft in deinem Leben anvertraut hast. Denn Gottes Wort sagt es in Matthäus, was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Da hilft es nicht, wenn du wie Elon Musk der reichste Mensch der Welt bist oder dir ganz viel gehört, wie Jeff Bezos, der Amazon und was weiß ich nicht alles hat oder wer du auch immer bist. Ich glaube, im Moment ist so ein Franzose sogar der reichste Mann, ne? Der mit Luxusgütern da sein Geld macht. Egal, was du hast, wenn du die ganze Welt gewinnst und hast nicht Gott in deinem Leben aufgenommen, dann hilft das gar nichts, weil wenn du tot bist, kannst du mit nichts dein Leben, ewiges Leben bei Gott erkaufen. Das ist die Vorgeschichte vor der eigentlichen Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Und jetzt kommt ein Frommer, sage ich mal, ein Schriftgelehrter, der sagt, hey, das finde ich ganz gut, dass es da um ewiges Leben geht, aber wie kommt man eigentlich in den Himmel? Also wie bekommt man eigentlich ewiges Leben? Theologische Fragen. Und Jesus, ein Tipp für jeden, beantwortet nicht die Frage, sondern wer fragt, der führt. Er stellt zurück, was denkst du denn? Und der Schriftgelehrte sagt, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzem Willen, mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Verstand und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also der Schriftgelehrte sagt, zwei Dinge sind wichtig. Das erste ist, liebe Gott und deinen Herrn. Das zweite ist, liebe deinen Nächsten. Und wisst ihr, Jesus gibt 5 Sterne für diese Antwort. Ein Like. Also der ist völlig begeistert und sagt, genau das ist es. Tu es. Hundertprozentig. Und dann kann ich mich so vorstellen, der Schriftgelehrte denkt, boah, wie in der Schule. Super, die richtige Antwort gegeben. Da ist jemand, der ist mit mir geistlich hundertprozentig eins. Wir haben die gleichen Schwerpunkte in der Gemeinde. Das ist mein Bruder, meine Schwester. Er flippt aus und sagt, umarmt ihn, du bist mein Bruder. Ich bin wirklich begeistert, nimmt ihn mit nach Hause und die beiden feiern. Weil sie sich eins sind. Nee, leider nicht. Weil dem Schriftgelehrten geht es nicht um Einigkeit hier. Nicht um das, was einen verbindet, sondern der will ja Stress machen. Er will diskutieren. Er will nur reden. Ist es bei uns nicht manchmal auch so? Wir suchen gar nicht das, was uns vereint, das, was uns zusammenschmiedet, sondern häufig suchen wir das Haar in der Suppe. Heute hat aber wieder der das gemacht oder die das gemacht. Wir sehen immer den schwarzen Fleck an der Wand und sehen das viele Weiße nicht. Geht es dir manchmal auch so, dass du lieber diskutieren willst, als Gemeinschaft haben willst? Gottes Wort sagt im Römer 14, Vers 10, wir wollen dann also alles daran setzen, dass wir in Frieden miteinander leben und einander in unserem Glauben fördern. In den Frieden investieren, den Glauben des anderen fördern. Das sollte unsere Intention sein. Und das finden wir bei dem Schriftgelehrten gar nicht. Also fängt Gott an mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Er sagt, es war ein Mann unterwegs. Er sagt nicht, welche Hautfarbe er hatte. Er sagt nicht, welche Nationalität, Sprache er gesprochen hat. Er sagt auch nicht, welche Religion er hatte, weil Jesus wollte keine Diskussion mit dem Schriftgelehrten, wer da unterwegs war. Er sagt auf alle Fälle, dass er von Jerusalem, das ist hier unten, nach Jericho unterwegs war. Jerusalem liegt 760 Meter hoch, Jericho minus 250 Meter unterhalb des Meeresspiegels. Und diese Strecke, die er hier gelaufen ist oder laufen wollte, ist ungefähr 30 Kilometer. 30 Kilometer ist das, was ein guter, durchtrainierter Mensch ohne Probleme an einem Tag laufen kann. Ich weiß nicht, wie es bei mir wäre, aber vielleicht bräuchte ich ein bisschen mehr Zeit. Aber damals waren die ja alle ein bisschen fitter und hatten vielleicht ein bisschen weniger drauf. Deswegen haben die 30 Kilometer, war so eine Tagesgeschichte. So, also es ging ein Mann, der war unterwegs von Jerusalem nach Jericho. Und das Erste, was ihm passiert, er wird von Räuber überfallen und liegt da ausgeraubt. Es steht, sie raubten ihm alles, also Kleidung, alles weg. Stattdessen fügten sie ihm Wunden zu und die Bibel sagt halbtot. Also da war nicht mehr viel Leben in ihm. Und er liegt da in der Sonne. Und ich weiß, was so Sonne mit einem Menschen machen kann. Ich war gerade im Urlaub, wir sind wandern gewesen, 26 Grad. Und wisst ihr, ich habe mich gefreut über jeden Baum, wo wir drunter lang gegangen sind und über das, was ich an Wasser mit hatte. Und wenn ich jetzt überlegen würde, in der Mittagssonne liege ich, ohne Wasser, verwundet und dann noch ohne Baum oder irgendwie Schatten. Es ist eine fürchterliche Situation da gewesen. Eine Not, wie Alfred eben sagte, wo man ganz unten ist. Wo man auf Hilfe angewiesen ist. Hilfe von dem Nächsten. Und dann begegnen ihm zwei Fromme. Ein Priester und ein Levit. Und das Einzige, was sie machen, sie sehen letztendlich da den kaputten, überfallenen Menschen und sie schauen nicht bei ihm, sondern in der Bibel steht, sie wechselten die Straßenseite und gingen weiter. Und ich glaube, die beiden werden auf ihrer weiteren Wanderung genügend Gründe gefunden haben, warum es nicht sinnvoll war, dem zu helfen. manchmal ist das so. Wir lassen dem anderen links liegen und dann versuchen wir das fromm oder mit unseren Dingen zu erklären, warum das genau richtig war, dass wir dieser Person nicht geholfen haben. Tatsache ist, sie haben nicht geholfen. Und Gottes Anweisung ist relativ klar. In Philipper 2, Vers 4 lesen wir: Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch. Also wir sollen nicht nur auf unseren Vorteil schauen. Wir sollen schon an uns denken, aber nicht ich first, sondern jeder soll auch auf den anderen schauen. Und heute Nacht ist mir noch eine Bibelstelle gekommen, da habe ich gedacht, ja, das ist so das Problem häufig von uns Christen. Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten. Ich habe gedacht häufig, woher kommt das, dass ein Schriftgelehrter, also ein Priester und ein Levit, also kein Schriftgelehrter, Priester und Levit, dass die an dem vorbeigehen? Ich glaube, wenn wir anfangen, die lebendige Quelle, Gott, zu verlassen, Psalm 1 redet ja von gepflanzt an dem frischen Wasser, ne? Wenn wir nicht die Verbindung zu Gott haben, wenn Gottes Liebe durch den Heiligen Geist nicht in unser Leben fließt, dann machen wir unsere eigenen Dinge, wo wir unser Glück finden wollen. Da gibt es andere Dinge, die uns Freude bereiten. Da gibt es andere Dinge, löchrige Brunnen, wo vielleicht mal Regenwasser sich sammelt, aber nicht viel, weil es hat überall Risse. Und wenn du nicht an dieser Quelle angezapft bist, dann hast du keine Möglichkeiten, dem anderen zu begegnen. Dann fehlt dir die Liebe für den Nächsten, dann fehlt dir der Blick für den Nächsten. Und das ist ein echter Schlag gegenüber dem Schriftgelehrten gewesen. Die Frommen wurden da so richtig abgewatscht. Und heute seid ihr das, die Frommen, oder? Nein, das war damals so. Jesus nimmt keine Blatt vorm Mund. Er sagt die Dinge so, wie sie sind. Natürlich nicht in Halle hier, das ist klar. Wir brauchen die Begegnung mit Gott. Als nächstes kommt mein Held, der Samariter. Und das Erste, was mir auffällt, ist, er wurde innerlich bewegt. Im Deutschen stand, es jammerte ihn. Also er hat das gesehen und er wurde innerlich bewegt. Darf ich euch einmal fragen, wann wurdet ihr das letzte Mal innerlich bewegt? Wann hat euch etwas bewegt, innerlich berührt, wo ihr gesagt habt, boah, das drücke ich nicht oberflächlich einfach weg. Ich habe gemerkt, wie schwierig es ist für mich manchmal, dass Dinge mich bewegen. Da kommen so viele Nachrichten auf mich, prasseln auf mich ein. Und ich bin richtig abgestumpft, muss ich sagen. Manchmal habe ich gesagt, ich will keine Nachrichten mehr angucken, weil ich bin so abgestumpft, dass das Schicksal meines Nachbarn mich gar nicht mehr berührt. Wann wurdest du das letzte Mal innerlich bewegt, dass du etwas umgesetzt hast? Margaret Thatcher, die eiserne Lady, hat mal gesagt, keiner würde sich an den barmherzigen Samariter erinnern, wenn er nur gute Absichten gehabt hätte. Es reicht nicht, gute Absichten zu haben. Ach, der braucht ja Hilfe. Wie schlecht es dem geht. Lange macht der bestimmt nicht mehr. Das hilft keinem, gute Absichten, etwas zu sehen. Sondern nur, wenn man etwas umsetzt. Und er nahm Öl und Wein, hat ihn verbunden, das heißt mit Kleidung versorgt. Und er hat die Dinge, die er hatte, eingesetzt. Kennst du eigentlich, kennt ihr euren Platz, eure Gaben und Fähigkeiten, die Gott in euch hineingegeben hat? Das Öl, das Wasser und die Kleidung, die ihr mit anderen teilen könnt? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir da, wo Hilfe benötigt wird, unsere Gaben einsetzen. Im Epheser lesen wir im 4. Kapitel, Vers 11 und 12, und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Unser Ziel ist es nicht, unsere Gaben in irgendeinen Trophäenschrank zu stellen. Ich kann das und das. Also ich bin der beste Handwerker überhaupt. Ich bin der Hirte, der sich am besten um die Schafe kümmern kann. Sondern es ist sinnvoll, das einzusetzen. Einzusetzen, damit andere Menschen zubereitet werden und sie aufgebaut werden. Und das können wir nicht nur praktisch tun, sondern auch sehr durch unsere Worte. Wir lesen auch im Epheser 4, lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Durch Worte, durch Taten soll ich das tun, was dem anderen wohltut, was ihm hilft, was ihn aufbaut. So wie der Samariter den Menschen hier geholfen hat. Kennst du den Platz und deine Gaben? Ich glaube, dass es wichtig ist, genau das zu tun. Und jetzt komme ich noch zu einer sehr wichtigen Geschichte. Ich will nicht sagen, die zentrale Person, aber super wichtig. Gibt es hier sehr kräftige Männer? Ja, so junge Leute sehe ich da. Wer würde sich zutrauen, einen Mann verletzt, sagen wir mal 70, 80 Kilo, von hier bis nach Bielefeld zu tragen? Gibt es jemanden? Einmal kurz aufstehen. Wir brauchen noch Leute beim Bau, die genau diese Fähigkeiten haben, also stark und kräftig sind. Ich glaube, keiner. Nicht umsonst sind die Zementsäcke von 50 Kilogramm auf 25. Als ich noch jung war, waren die Zementsäcke noch 50 Kilogramm. Und wenn du so ein Ding obendrauf hattest, dann wusstest du, dass du keine 20, 30 Kilometer laufen wolltest. Wie kann man einen Verwundeten, der mitten auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho, 30 Kilometer lang, sagen wir mal, die erste Drittel hat er vielleicht schon geschafft, wie kann man den nach Jericho transportieren? Jerusalem wird den Berg hoch, das will keiner, 1000 Höhenmeter in Summe sind das, ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter das sonst sind. Du brauchst einen Esel, ein Reittier, etwas, wo du den Kranken draufpackst. Und die Frage ist, welchen Esel hast du an deiner Seite? Nein, nicht zum Ehepartner schauen. Das war jetzt der völlig falsche Blick. Das wäre jetzt ein Eheseminar-Thema. Das würde jetzt aber zu weit führen. Also, ich spreche natürlich nicht über den Bruder, die Schwester oder den Ehepartner, sondern für mich steht der Esel für die Ressourcen, die wir in unserem Leben haben. Etwas, was uns hilft. Und was können diese Ressourcen sein? Was könnte die Ressource in unserem Leben sein? Es könnte zum Beispiel Zeit, Finanzen, Kraft, dein Auto oder was auch immer sein. Und wisst ihr, was ich häufig festgestellt habe? Rentner und Christen haben keine Zeit. Das ist so voll. Man hat einfach keine Zeit. Und junge Leute haben kein Geld. Und was hat ich? Was ist deine Ausrede in Anführungsstrichen? Ich muss mir Zeit schaffen. Die muss ich mir freiräumen. Ich habe bewusst meine Arbeitszeit ein wenig reduziert, um Zeit zu haben. Meinst du, du kannst jeden Tag dein Leben so vor dich hinleben und du hast dann noch Zeit über? Nein, ich muss gucken, mit meinen Ressourcen gut umzugehen, damit ich überhaupt noch Kapazität habe, mich um meinen Nächsten zu kümmern. Wer hat denn noch viel Ressourcen, um sich um jemand anders zu kümmern? Sind wir nicht alle wie der Schriftgelehrte und oder wie der Priester und der Levit, dass wir gar keine Zeit haben, um uns um den Nächsten zu kümmern? Da kommt dein Nachbar und du spürst, der hat ein Problem. Aber du weißt genau, wenn ich jetzt mit dem rede, dann sind wir 2 Bier weiter und 5 Stunden und die Zeit habe ich gar nicht. Also frage ich nur kurz und dann bin ich weg. Haben wir Zeit, bei einer Tee oder bei was auch immer, mich mit dem Nächsten zu beschäftigen? Habe ich die Ressourcen? Habe ich diesen Esel überhaupt in meinem Leben? Oder muss ich wie der Levit und der Priester sagen, der ist zwar völlig am Ende, aber was soll ich denn sonst noch machen? Es könnte auch Freunde sein, Nachbarn, Verwandte, die mit anpacken beim Umzug oder was auch immer. Leute, die Ressourcen sind, die ich brauche, wenn es mir dreckig geht. Wenn ich wirklich Hilfe brauche. Oder vielleicht auch Teil der Gemeinde zu sein, in einem Hauskreis zu sein, in eine kleinere Gemeinschaft eingebunden zu sein. Ressourcen, die mir helfen, wenn es mir dreckig geht. Und glaub mir, es geht den Menschen dreckig. Ich habe es erlebt, dass ich Hilfe brauchte, als mein Vater eine Nervenkrankheit, ALS, bekommen hat und eigentlich stückweise gestorben ist. Da braucht man Hilfe. Mein Schwiegervater Gehirntumor, nach einem Jahr war er tot. Das packt man nicht alleine. Ich hatte schwarzen Hautkrebs, da denkt man, ob das alles gut geht. Oder ein Unfall, wo die Wirbelsäule gebrochen ist oder ein Kind ist zur Welt gekommen, hat ein Loch im Herz. Oder die andere Tochter, Morbus Crohn. Das sind alles so Dinge, die packst du nicht alleine. Die kannst du nicht alle alleine tragen. Da brauchst du Ressourcen. Da brauchst du Dinge in deinem Leben, die dich tragen. Und wie gut ist es, dass Gott an unserer Seite stehen möchte. In der Guten Nachricht Bibel lesen wir die Tageslosung von heute. Ich war begeistert, habe gesagt, die brauchst du noch in die Predigt mit ein. Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Das ist das überfließende Maß. Das ist wirklich mit Ressourcen ausgestattet zu sein. Seid ihr so jemand? Seid ihr jemand, der von Gottes Gnade beschenkt worden ist und für sich genug hat und noch für den Nächsten? Noch reich seid zu jedem guten Werk. Das ist doch Samariter pur. In Matthäus 11 lesen wir im 28b, kommt alle zu mir, ich, Gott, will eure Last abnehmen. Da ist Gott, der nicht nur unsere Sündenlast getragen hat am Kreuz von Golgatha, sondern der will deine Sorgen tragen, der will dein Leben erleichtern machen. Der Mensch, dem Samariter, wird geholfen, er wird auf das Reittier gesetzt und die gehen weiter nach Jericho. Und dort gibt er dem Wirt die Person, gibt ihm noch 2.000 Euro oder keine Ahnung, wie viel das damals war, und hat gesagt, sorge für den. Und ich finde es gut, dass es auch andere Institutionen gibt, die langfristig Menschen helfen muss. Ich muss nicht immer alles selber machen, aber ich muss Sofortmaßnahmen am Unfallort, sage ich mal, machen. Ne? Ich muss die Erstpflege sicherstellen. Und dann kann ich sagen, weißt du was, Alfred, du hast doch ein Herz für, kannst du dich weiter darum kümmern? Oder vielleicht hat der Mensch ein Drogenproblem und ich sage, ich gebe diese Person weiter an Menschen, die professionell helfen können. Oder vielleicht gibt es psychisch jemanden, der so viel erlitten hat, ich bin der erste Seelsorger und mache die Sofortmaßnahmen. Aber dann sage ich, weißt du was, du musst das mehr aufarbeiten. Da muss dir mehr geholfen werden. Und das kann ich nicht. Ich gebe ihn weiter an andere Leute, die ihm besser helfen können. Ja, der barmherzige Samariter. Wenn wir das zusammenfassen, dann handelt diese Geschichte von einem Menschen, der unterwegs war. Und dieser Mensch, für den war die Räuber, war ja ein Opfer. Hey, Opfer. Die haben ihn ausgenommen. Und es gibt so viele Dinge in unserem Leben, wo Menschen uns ausnehmen. Nicht nur unsere Zeit, nicht nur unser Geld, die nehmen alles in unserem Leben aus. Da bleibt nichts mehr über. Du liegst verwundet am Boden, zerstört durch Menschen und du bist ein Opfer. Du fühlst dich als Opfer. Da gibt es Menschen wie den Priester und den Leviten, für die war der eine Last. Damit kann ich mich nicht beschäftigen. Ich werde unrein, ich habe keine Ahnung, ich habe momentan keine Zeit dafür. Die gleiche Person, Opfer, Last. Und dann gab es den Dritten, den Samariter, für den war er der Nächste. Und ich möchte, dass du den anderen nicht als Opfer siehst. Ich möchte nicht, dass du den anderen als Last siehst, sondern als das, was Jesus mit seinen Augen auch sieht, als der Nächste, dem, den wir helfen sollen. Ich finde gut ein Zitat von Clarence Jordan: Das wahre Wesen eines Christen besteht nicht in der Höhe seines Verstandes, sondern in der Tiefe seiner Liebe. Wer ist dein Nächster? Welche Person zeigt Gott dir hier in der Gemeinde, in deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeit, wo auch immer? Vielleicht auch beim Einkaufen oder was auch immer. Überlege nächste Woche, wenn du Menschen begegnest, ist das mein Nächster? Braucht der meine Hilfe? Welche Esel und Ressourcen stehen in deinem Leben zur Verfügung? Vielleicht musst du ein bisschen aufräumen in deinem Leben. Vielleicht musst du Freiraum schaffen für den Nächsten, damit du diesen Menschen überhaupt helfen kannst. Und die wichtigste aller Fragen: Hast du ewiges Leben bei Gott? Wenn nicht, lesen wir im Johannes 14, Vers 6: Ich bin der Weg, sagt Jesus. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zu Gott, denn durch mich. Jesus ist der, der deinem Leben ewiges Leben gibt. Und das wünsche ich euch. Amen.